Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Unser heutiger Gast ist der Schauspieler Malik Bauer, den die meisten von euch vermutlich aus der sehr erfolgreichen Serie Sam, ein Sachse kennen und der aktuell im Kino zu sehen ist in Der Medikus 2. Es war ein Gespräch, das sehr, sehr lange nachgewirkt hat, sowohl bei mir als auch bei Martin, ein sehr ehrliches, tiefes, offenes Gespräch, das wir so, ganz ehrlich, nicht haben kommen sehen.
Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt daran. Wir haben es beide so nicht kommen sehen, dass wir mit einer uns bis dato fremden Person so schnell, so tiefgründig gesprochen haben, so emotional wurden und Themen wie Freundschaft, Verlust, der Begriff der Wahlfamilie ist mir sehr stark im Kopf geblieben, die Chosen Family. Wenn man die um sich rum schart, kann man so eine Kraft entwickeln, dass man vielen, vielen, vielen Widerständen trotzen kann. Und ich glaube, das ist die Kernaussage dahinter.
Ihr merkt, das Gespräch hat uns alles andere als kalt gelassen. Und ich bin mir sehr sicher, dass euch das auch bewegen wird, dieses Gespräch. Und trotz allem, auch das kann man sagen, wünschen wir jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge Dein erstes Mal mit unserem sehr besonderen Gast Malik Bauer. Ja, herrlich. Moin da draußen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Arndt Ziegler. Ich bin Chefredakteur von Men's Health und mein lieber Kollege Martin Werner ist natürlich auch wieder am Start. Moin Martin.
Moin Arndt. Moin Malik.
Moin Moin da draußen. Ich freue mich, dass ich mit euch heute den Abend verbringen darf.
Malik, wir machen es immer so mit unseren Gästen. Wir fragen sie immer nach einem ganz besonderen ersten Mal, was sie geprägt hat bei dir als Schauspieler, sehr naheliegend. Bei welcher Rolle hattest du das Gefühl, wirklich etwas zu bewegen, Menschen zu berühren?
Da muss ich ganz klar Sam, ein Sachse sagen. Das war so die Rolle, die mich damals, glaube ich, auch bei euch auf den Radar gebracht hat, beim guten Yilmaz Aktepil. Liebe an der Stelle an die Men's Health Best Fashion. Da durfte ich aufs Cover rauf. Das war die erste deutsche Serie von Disney Plus, aber auch die erste deutsche Serie oder überhaupt irgendein Film in so einer, ich sag mal, budgetären Klasse mit einem schwarzen Deutschen als Hauptdarsteller. Und die Geschichte basiert auf dem wahren Leben von Samuel Mephire. Und da diese Geschichte erzählen zu dürfen, das war schon ein großes, großes Geschenk, weil sie mir selber sehr viel bedeutet hat, aber auch sehr viel bei uns als Deutschland und als Heimat zu berichten hat.
Das ist natürlich eine Serie, über die wir ausführlich reden wollen. Ich glaube, ich würde trotzdem einmal nachhaken. Der Moment, als du das erste Mal eine Rolle gespielt hast, wo du jemanden berührt hast, liegt doch vermutlich auch noch. Also ja. Das ist vielleicht die größte, wichtigste Rolle für dich.
Aber als das
erste Mal.
Okay.
Genau, so das allererste Mal. Kann auch sein, als kleines Kind, als du zum ersten Mal vor deinen...
Genau. Was war das erste Mal? Ich glaube, es gab einen Moment, der sehr besonders war, als ich in der, ich meine, das war 3. Klasse, dazu aufgerufen wurde, einen kranken Mitschüler in der Theater-AG zu ersetzen. Und ich weiß noch ganz genau, es war in der Lessing-Schule in Bremen bei Frau Wenz. Und ich musste diesen jungen Menschen ersetzen und habe mir das dann ganz schnell irgendwie raufgeschafft und stand dann auf einmal auf der Szene und konnte auch den Text der weiteren 3. Figuren besser und so, hey, und ich habe so meine Rolle dann gespielt und war so, hey, du musst jetzt, damit ich sagen kann, dass... Und da war so vielleicht der erste Moment, wo danach auch sie meinte, sag mal, du Klugscheißer, du solltest jetzt nicht die anderen verbessern. Ich sage, ja, aber du hast mir ja gesagt, ich soll helfen. Und das war vielleicht so der erste Moment, aber die Leute haben gelacht und ich weiß noch, es war schön, so diesen Moment der Performance im Theater, das ist natürlich immer besonders, wenn du das Feedback vom Publikum direkt kriegst. Und das war vielleicht das allererste Mal, wenn ich jetzt zurückblicke von, das ist meine erste Erinnerung an mich selber auf irgendeiner Bühne.
Mhm. Würdest du dann sagen, das war auch so dein erster Annäherungspunkt mit der Schauspielerei? Kann man das so früh schon sagen, dass du dann da irgendwie nach Hause gegangen bist und gesagt hast, ich habe Bock, das irgendwie mal beruflich vielleicht irgendwann zu machen? Oder war das einfach nur ein kurzer, guter Gastauftritt.
Ich glaube, es war damals noch eher so unter der Kategorie Gastauftritt zu verbuchen. Ich habe dann nicht irgendwie ab dem Moment gewusst und deswegen werde ich jetzt Schauspieler. Das ist dann wieder in den Hintergrund gerückt. Ich weiß noch, am Abitur, da musste man wählen zwischen Kunst, Musik oder darstellendes Spiel hieß das. Ich habe dann auch wieder da darstellendes Spiel genommen, weil ich nicht malen konnte und Instrumente leider auch nicht. Und das war dann der nächste Moment. Aber auch da war das dann immer nur so als eins der Fächer, um halt irgendwie das Abi mit einzutüten. Es kam erst richtig wieder zu mir, als ich, jetzt retrospektiv kann ich das sagen, auch wenn ich damals nicht den Mut oder auch nicht das Verständnis hatte, mich selber da in Behandlung zu begeben, glaube ich, in so einem depressiven Loch war nach dem Abitur irgendwann. Und da habe ich so 2012 den Film Training Day gesehen. Und Training Day mit Ethan Hawke und natürlich dem glorreichen Denzel Washington, das hatte mir was losgetreten. Und auf einmal saß ich da. Irgendwas war ich am Ort jobben in Hamburg, in meiner Wohnung mit meiner Freundin, mit der ich auch immer noch zusammen bin. Und ich habe den Laptop aufgeklappt und habe mich auf einmal damit beschäftigt, wie man denn nach Amerika kommen könne, um da halt auch Schauspieler zu werden.
Aber das musste, also ist ja super spannend. Also was hat das in dir losgetreten? Also war das quasi die Handlung, die Art des Schauspiels? War das einfach Denzel Washington, so wie er dort gespielt hat? Oder was war's?
Ich glaube tatsächlich, du beschreibst eigentlich alles ziemlich perfekt gerade, Arndt. Alles. Also es ist Denzel Washington und diese Aura, die er in dieser Rolle hatte, das war unfassbar. Aber eben auch das Zusammenspiel mit Ethan Hawke, dieses 24-Stunden-Drama. Das ist ja ein sehr kompakter Film, der primär in diesem Auto spielt. Aber was die beiden da zusammen kreieren an Spannung, an Humor, das hat mich so wirklich einfach wie ein Blitz mit Inspiration vollgeschossen, dass ich irgendwie dachte, nach irgendwie anderthalb Jahren Rumlungern nach dem Abi, so, okay, das will ich machen. Genau das. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, dann habe ich rausgefunden, wie schwer das ist, eine Green Card zu bekommen. Weißt du, auch deutscher privilegierter Typ so, hat seinen deutschen Pass, konnte immer überall rein und dann so, was? Wie, ich kann nicht einfach kommen? Ich bin doch Deutscher. So, aber nee, so, die Abis sind ja ein bisschen anders. Da habe ich gesehen, dass man sich für 500.000 Euro und 10 Arbeitsplätze, die man generieren muss, ein Visa kaufen kann und so weiter und so fort. Oder dass man studieren müsste. Dann habe ich die Studienkosten in Amerika gesehen. Dann habe ich gesagt, lass mal sein, Bruder. Und dann habe ich mich da so ein bisschen weiter beschäftigt. Und dann war es erst England. Und dann habe ich es aber in Deutschland dann durchgezogen, Gott sei Dank. Weil dann war ich auch so ein bisschen auf der Meinung stecken geblieben von, warte mal, nur weil es in Deutschland noch keine Schauspieler gibt, die inspirierende, mannigfaltige Karrierewege gehen durften. Irgendwann muss es ja mal die ersten geben. So, und dann habe ich mich dazu entschlossen, da ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Das ist mir bisher noch ganz gut gelungen. Aber da gab es ja auch viele Leute, die dafür als Vorreiter und Vorreiterinnen so sich immer wieder dafür eingesetzt haben. Ich habe einfach immer das Glück der späten Geburt, nenne ich das.
Aber würdest du sagen, als du dich dann dazu entschieden hast, du willst das mit der Schauspielerei machen, wo du dann den Film gesehen hattest, kannst du den Weg beschreiben? Also hier zu Hause versuche ich immer laienhaft, ich liebe GZSZ, muss ich sagen, und ich denke...
Was war das für eine Reaktion, Malik, auf GZSZ? Das hast du clever so weggebrummt jetzt einfach. Geil. So.
Nein, ganz ehrlich, ich respektiere das aufs Tiefste, weil die bewegen die Menschen auch. Weißt du, am Ende des Tages bist du der wahre Boss jeden Schauspielers, ist das Publikum. Und ich musste darüber schmunzeln, weil ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Wir hatten nur in der Leipziger Schauspielschule irgendwann mal einen Kurs mit einem Mann, von dem wir relativ sicher sind, dass er einer der Creator von GZSZ ist. Aber wir haben es nie zu Ende rausgefunden. Deswegen muss ich nur gerade an den denken.
Ach, witzig.
Michael Wolf, weil er hat auch mal gesagt, ja, ich habe mal so eine Serie entworfen. Und dann haben wir so rumgegoogelt und es nicht richtig gefunden. Michael Wolf, lieber an dich an der Stelle, der macht jetzt immer so Impro-Theater, Gurke-Banane-Show. Und wir glauben, den Scheiß kann er sich nur leisten, weil er damals mit GZSZ diesen riesen Hit gelandet hat und jetzt halt so Avantgarde-Künstlerkram versucht zu machen. Oder nicht versucht zu machen, das macht er tatsächlich. Genauso wie GZSZ aber auch ein Meilenstein ist. Also es sollte jetzt nicht so ein dummes, elitäres Gelache sein, im Gegenteil.
Nein, so habe ich es auch nicht wahrgenommen.
Aber so sieht das dann aus, ich weiß doch ganz genau. Aber ich meine es tatsächlich eher diesen Moment von Scheiße, stimmt, Michael Wolf, den gibt es ja auch noch. GZSZ, krass. Weil wir haben dieses Geheimnis nie zu Ende gelüftet. Vielleicht kann dir jemand helfen. Also wenn hier jemand, der das gerade hört, weiß, ob Michael Wolf damit was zu tun hat, bitte schreiben Sie mir.
Für mich ist das dann, wenn ich das zu Hause sehe, denke ich, oh, ich könnte das auch. Und dann spiele ich so ein, zwei Szenen nach. Dann sagt meine Freundin, du bist meilenweit davon entfernt, da hinzukommen. Um das mal zu verstehen, wie wird man Schauspieler? Wie schafft man das, sich damit auseinanderzusetzen, jedes Mal andere Rollen einzunehmen, da reinzutauchen, diese Fähigkeit nach draußen zu tragen, diese Rollen zu inszenieren.
Ja, also ich würde immer sagen, man sollte versuchen, so schnell wie möglich, so viel wie möglich zu spielen. Und der beste Weg dafür ist immer einmal ganz klar Theater. Ich habe dann in Hamburg auch so auf Theater ein bisschen angefangen und von da aus auch Unterrichte genommen und bin dann Gott sei Dank auch an Laura Dabelstein geraten. Das ist immer noch mein Acting Coach. Mit ihr habe ich dann auch so Rollen vorbereitet für die richtigen Schauspielschulen. Und in Deutschland gibt es eben so ungefähr in jedem Bundesland eine große Schauspielschule. Und dann bereitet man sich so vor und bewirbt sich dort mit circa 500 bis 1000 Menschen auf 8 bis 20 Studienplätze. Und Gott sei Dank wurde ich dann zweimal genommen von zwei Versuchen in Deutschland, nachdem es in England nicht geklappt hatte, weil ich die Arbeit vorher investiert hatte in Hamburg eben. Und dann wurde ich in Leipzig einer sehr bekannten Schule angenommen und konnte dann da dem Ganzen nachgehen. Und dann hat man eben sowas, das nennt man im Schauspiel einen geschützten Raum. Es ist wie ein öffentliches, halböffentliches Labor. Man probt, man zeigt immer ungefähr alle 2-3 Monate irgendwas, irgendwelche Szenenstudien, irgendwie so 30 Minuten Theaterstücke und zieht sich dann wieder zurück. Man arbeitet an Atmung, am Körper, am Gang, an der Flüssigkeit. So, wir sind Men's Health. Ich bin auch einer, ich mag das Eisen sehr gerne. Da muss ich ein bisschen was von reduzieren, sag ich jetzt mal. Und eben wieder zurück zur Beweglichkeit kommen. Ne? Und so geht man dann irgendwie in die Stoffe rein. Man versucht, eine Perspektive zu entwickeln, eine Künstlerpersönlichkeit. Was interessiert mich hieran? Warum stelle ich mich jetzt damit auf die Bretter? Und so muss man irgendwie lernen, über so eine Identifikation mit den Figuren sich dann einfach auch zur Verfügung zu stellen als Projektionsfläche für die Zuschauenden, damit im besten Fall so ein kommunales Erlebnis wie Theater überhaupt funktionieren kann. Und das Performen, dafür muss man irgendwie so ein Fable haben, dieses sich ausliefern, sich aussetzen und irgendwie so kommt man dann so über Schritt für Schritt dahin, aber bis zu Ende habe ich es auch noch nicht so ganz verstanden. So, ich stolper hier so durch.
Aber das Durchstolpern machst du ja relativ erfolgreich.
Ja, Gott sei Dank.
Womit wir jetzt zu der Serie kommen, die du am Anfang genannt hast. Sam, ein Sachse. Das war ja jetzt dann, ich würde mal sagen, das ist so die Rolle, die dich dann auch wirklich bekannt gemacht hat.
100%.
Die dich groß gemacht hat. Ne? Also ich mochte dich vorher auch schon als Tatort-Kommissar. Da mochte ich dich doch sehr. Aber klar, das war das, da kamst du ins Gespräch. Und vor allen Dingen auch eine Rolle, und da kannst du deutlich mehr zu sagen, die echt eine große gesellschaftliche Wucht auch hatte. Das ist jetzt nicht eine Serie, die man mal eben so guckt, die man mal eben so hinnimmt und wo man so einen netten TV-Abend hat. Das ist teilweise schwere Kost, das ist ehrliche Kost, das ist was einen richtig mitnimmt. War dir das von Beginn an bewusst, als du die Rolle angenommen hast, worauf du dich da einlässt?
Tatsächlich ja, weil ich damals, als ich Tyron Ricketts und einen unserer Produzenten neben Jörg Winger, unserem Showrunner, kennengelernt habe, ungefähr so, ich sah ihn auf einem Event und ich sagte, hallo, also afrikanisch gesprochen, großer Bruder, danke für deine Arbeit, weil er setzt sich schon lange für Repräsentation und Gleichberechtigung im deutschen Film ein. Und er sagte, warte mal ganz kurz, du siehst aus wie ein Mann, dessen Lebensgeschichte ich schon seit zu dem Zeitpunkt 15, 16 Jahren versuche zu verfilmen, komm noch mal zum Casting. Und dann bin ich gekommen, er schickte mir das Material, er hatte Wort gehalten, dann habe ich natürlich gegoogelt und dann liest du natürlich die Geschichte von Samuel Mephire, die hat sich auch zum Teil öffentlich abgespielt. Und dann siehst du da einfach, dass das eine unfassbare Biografie ist, die sich beinahe liest wie so eine griechische Tragödie. Und dann habe ich das Casting scheinbar am besten gemacht. Ich habe es auf jeden Fall sehr, sehr ernst genommen. Und dann hat es aber nochmal 3 Jahre gedauert, das war damals das Casting 2019, bis die Serie tatsächlich ausgeführt wurde. Und da musste dann auch erstmal amerikanisches Geld kommen, nämlich von Disney, die uns unterstützt haben. Lieber an das gesamte Münchner Office an der Stelle. Anne Tiede, Melina, Oinki, ihr wisst, wer ihr seid. Und ja, die hatten Bock auf die Geschichte, aber auch eben erst im Zuge von Black Lives Matter. Also es musste, sag ich mal, diese Antirassismus-Debatte in Deutschland aufkommen, damit natürlich Leute auf den Zug aufspringen und dann eben auch nach diesen großen Diversitätsversprechen ins Handeln kommen. Und ja, dann hat Disney diese Serie gemacht, nachdem die deutschen Sender sie 20 Jahre lang abgelehnt haben, als Tyron und Jörg da auch schon durch die Redaktion gezogen sind. Und dann habe ich den echten Samuel kennengelernt und dann wurde mir schnell klar, dass ich natürlich jetzt hier auch Verwalter dieses Familienvermächtnisses mit werde. Genau wie wir alle, die diese Serie erzählt haben. Und das ist natürlich eine krasse Geschichte, weil an allererster Stelle, und das ist, glaube ich, etwas, was so wichtig ist, sind wir alle zusammen hier in Deutschland in einem Boot und bestenfalls wollen wir alle einen Beitrag zu diesem Land leisten. Und das ist bei Samuel extrem der Fall. Doppelt extrem, weil sein Vater am Tag seiner Geburt ermordet wurde und er trotzdem dann sagt, 20 Jahre später, ich möchte mich für dieses Land auf die Straße stellen und Polizist werden, damit sowas nicht nochmal passiert und damit wir hier besser, sicherer zusammenleben. Und natürlich passieren dann irgendwann in dem, ich sag mal, späteren Teil der Serie oder auch in dem späteren Teil seiner Polizeikarriere Fehler, aber es sind eben Fehler, die nicht aus dem Nichts passieren, sondern aus einer eigenen traumatischen Erfahrung. Nicht nur wurde der Vater ermordet, die DDR als antifaschistischer Schutzwall hat auch sehr viel dafür getan, die Aufklärung dieses Mordes zu vertuschen. Und ja, wenn du dann als Polizist, der gegen rechts arbeiten soll, irgendwann merkst, dass du das nur sehr ineffektiv tun darfst, dann kommt man halt irgendwann auf glorreiche Fehlschlüsse in diesem Falle, von dass man das alles mit einer eigenen Sicherheitsfirma doch viel effektiver machen könne. Und das ist so ein bisschen die Geschichte. Es ist eine Rise-and-Fall-Story, es ist nahezu Icarus, ja, also aber auch ein wenig gemischt mit eben diesem Schmerz einfach, der von Anfang an alles definiert. Ne? Also kannst du dir vorstellen, so, du lernst deinen Vater nie kennen, deine Mutter ist 1970 auf einmal mit zwei afrikanischen Kindern alleine, wird auch noch von ihren Eltern verstoßen und fängt an, dem Alkohol zu verfallen und wird dir gegenüber gewalttätig. Das ist der Hochdruckkessel von Samuel Mephires Jugend. Und diese Biografie zu erzählen, ist an allererster Stelle hochdramatisch und dadurch interessant. Und ich liebe an der Serie eben, dass es eben nicht darum geht, so einen Saubermann zu erzählen, sondern eben einen echten Menschen mit positiven und negativen Charakterzügen. Und Gott sei Dank ist uns das ganz gut gelungen, glaube ich.
Ist ja schon eine Riesenverantwortung, so eine Geschichte dann zu spielen, diese Rolle einzunehmen. Ist das dann bei dir eher so, ich darf das? Oder ist das vielleicht auch so ein bisschen, hoffentlich werde ich dieser riesengroßen Verantwortung gerecht?
Ich sage immer so, pressure makes diamonds. So, ich weiß, ich bin dafür gemacht, das zu tun. In den meisten Fällen. Es gibt auch Projekte, wo ich weiß, okay, das hat mit mir nichts zu tun. Da ist das Projekt und alle Beteiligten besser dran, wenn das jemand anderes macht. Man macht ja nicht alles, was einem vorgelegt wird. Aber bei dieser Rolle wusste ich, weil es alleine genetisch so war, dass ich das Gefühl hatte, ich bin wie eine Reinkarnation von ihm. Dass ich wusste, ich bin dafür geboren, um diese Rolle zu spielen. Und das wussten dann auch alle anderen relativ schnell. Und dann haben wir das durchgezogen. So, ich bin sozusagen insofern spirituell, dass ich nicht ewig immer an Zufälle glaube, sondern irgendwann merke ich auch, okay, eine higher power ist hier involviert und dementsprechend ist es schon eher ein ich darf das, aber es wandert dann manchmal eher in ein ich muss das, weil ich habe dann auch ein halbes Jahr lang nichts anderes gemacht. So, ich war in 95 von 95 Drehtagen dieser Mann und habe gleichzeitig mit ihm versucht im Kontakt zu sein oder nicht versucht, er hat mir sein Buch, was er ja auch noch rausgebracht hat, Ich ein Sachse, was seine eigene Erzählung seines Lebens ist. Das hat er mir damals auch noch an die Hand gegeben. Das kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Und damals noch in seiner Rohfassung vor dem Release, weil wir haben parallel gedreht, während er geschrieben hat. Und ja, und so habe ich eben mit unseren glorreichen Regisseurinnen, Suleyn Youssef, Sarah Blaskiewicz, Stefan Burchardt hinter der Kamera, haben wir halt diese Geschichte gemacht. Und ich hatte eben eher dann doch das Gefühl, ich sollte das sein. Und ich wusste auch, das ist gut, wenn ich das mache, weil für dieses Projekt bin ich der Richtige und so Gott will, gelingt uns hier ein Meilenstein, der weitere Türen öffnen wird. Und auch das weiß ich sozusagen aus der Branche, ist uns auch gelungen. Also ich habe auch schon mit Kolleginnen gesprochen, ich muss jetzt hier an der Stelle nicht outen, die mir gesagt haben, wir wurden gegreenlightet, weil die im Öffentlich-Rechtlichen auf den Deckel bekommen haben, dass diese Geschichte zu Disney gewandert ist und das wollen die nicht, dass denen das nochmal passiert. So, und das hat eben was mit Leistung zu tun und so soll es ja im besten Fall sein. Man geht raus, man macht was, man liefert Proof of Concept und dadurch kommen andere Leute auch wiederum an den Futtertrog und in die Möglichkeit, sich auszudrücken, weil darum geht's ja. Das ist ja eigentlich das wahre, sag ich mal, Schändliche daran. Wir alle zahlen zusammen relativ unfreiwillig GEZ. Aber was und wer darf gezeigt werden, was und wer darf in Brot und Arbeit kommen als Schauspieler, als Regieperson und Geschichten erzählen, die ja eben dann Teil unseres deutschen Narrativs einfach sind.
Wie war denn das Feedback von Sam, von Samuel selbst auf die Serie?
Gott sei Dank sehr gut. Er hätte sie roh. Er hätte sie gerne an einigen Stellen noch roher gehabt. Also das kann ich so total sagen, weil er selber niemand ist, der so geschönt über sich spricht. Der ist sozusagen immer noch mit so einer halböffentlichen Läuterung beschäftigt, die ich auch verstehen kann. Mhm. Und ja, er hätte sie teilweise gern noch roher gehabt, kann ich so sagen. So, weil manchmal ist die Serie vielleicht ein bisschen, ich nenne es mal heroischer, als er das selber empfindet. Mhm. Und wie das eben so ist. Manchmal ist es dann eben so, dass man dann hier und da vielleicht noch radikaler hätte zupacken können. Gleichzeitig kriege ich aber auch ganz oft Nachrichten von Menschen damals, besonders als sie eben rauskam oder auch als das ARD, was es so auch noch nicht so oft gab, oder ich weiß nicht, ob es überhaupt schon mal gab, das ARD hat dann irgendwann die Serie nochmal ausgeliehen, zweimal sogar von Disney, weil sie eben politisch und künstlerisch so relevant ist. Kriege ich schon ganz, also jedes Mal kriege ich dann Nachrichten, oh, ich habe geguckt, aber ich konnte immer nur eine Folge und dann brauche ich erstmal eine Pause. Oder die Stelle, da spule ich immer vor, wenn du gegen die 6 Nazis kämpfen musst. Und dementsprechend ist da Sam, der ist halt, sag ich mal, auch ein Mann, der hat viel gesehen. Der könnte noch härter und einige da draußen, denen ist es schon, sag ich mal, hart genug. Das heißt, das ist so eine doppelte Realität, glaube ich.
Das, was du ansprichst, man hat sich bewiesen, man beweist sich, man liefert ab, man ist auf dem richtigen Weg. Kommen wir jetzt mal dahin, dass du auf dem sehr richtigen Weg zu sein scheinst. Am 25.12. der Medicus 2 kommt ins Kino. Du bist dabei.
Ja.
Erzähl mal den Moment, als du die Zusage für dieses Projekt bekommen hast.
Oh, das war interessant. Ich hatte tatsächlich einen offenen anderen Castingprozess für ein anderes Projekt, wo die Rolle aber eine Rolle war, die nicht schlecht oder doof oder so war, aber ich hatte so eine ganz ekelhafte Erfahrung nach Sam. Es ist ja über 7 Folgen wirklich veräußere ich mich da ja gefühlt in jedem Gemütszustand. Aber teilweise haben Leute mir so mein lupenreines schauspielerisches Handwerk abgesprochen oder meine Variabilität. Die meinten so, ja, du sitzt ja auch so auf der Rolle drauf. So als ob ich mich nicht ein halbes Jahr plus ein Jahr lang eigentlich komplett auf diese Serie vorbereitet hätte. Ich bin ein Hip-Hop-Dude aus Bremen. Ich bin sicherlich kein militanter ostdeutscher Schwarzer. Und ja, Sam und ich sehen uns ähnlich. Seelisch sind wir sehr andere Menschen. Und es gab sehr viel rassistische Betrachtung meiner Kunst in Sam. Viele Preise, die ich hätte bekommen müssen, habe ich nicht bekommen. Sage ich jetzt so auch ganz öffentlich. Ihr wisst, wer ihr seid da draußen. So, mit wirklich so Begründungen wie, ja, du hast ja nicht so richtig gespielt. Also von Jurymitgliedern, die mir so eine Scheiße dann erzählt haben, wo ich so bin, sag mal, okay, gut, dann egal, ne?
Alles nach gut. Nach dem Motto, hast du auch erlebt, du musstest dich gar nicht viel verstellen.
Ja,
du hast.
Ich kann nur sagen, habe ich nicht erlebt. Gott sei Dank hatte ich eine, doof gesagt, andere Jugend. Ich bin da nicht neidisch drum um Sams Jugend. Und das war so ganz aus seiner eigenen Art und Weise so peinlich eigentlich einfach. Aber diese andere Rolle hatte ich eben, die auch relativ limitiert war in dem, was sie ausdrücken durfte, tatsächlich. Da wäre ich so ein mürrischer Bulle einfach nur gewesen, primär. Und dann kam halt irgendwann eine Zeitanfrage von der fantastischen Casterin Cassandra Hahn. Ja, wir drehen da irgendwann den Medicus. Wir wollten mal fragen, ob du da irgendwie schon was vorhast. Und ich so, okay, warte mal. Ich muss sie sofort direkt anrufen. Habe ich mit meiner Agentin sozusagen die Nummer abgeschwatzt und hab ihr, oder erstmal E-Mail. Hallo, ja, ich freue mich sehr, wann ist denn das? Ja, dann und dann. Aber wann wollt ihr casten? Ja, so in einem Monat. Ich sag so, ja, könnte ich vielleicht schon vorher mal den Regisseur sprechen oder treffen? Ja, der ist in 2 Wochen. Der hat vielleicht noch ein bisschen vorher. Und dann schickte sie mir nur so seine Nummer. Ja, okay, er wartet deinen Anruf, er ist in 2 Tagen. Hatte Zeit. Ja, dann habe ich mich mit dem Regisseur getroffen, Philipp Stölzel, der das auch glorreich gemacht hat. Guter Mann, toller Künstler. Und ich saß irgendwie mit ihm und wir haben so eine Stunde lang so gewiped und geschnackt. Und irgendwann sagte ich so, Philipp, ich wollte jetzt nochmal fragen, wann du denn hier so mit Casting anfängst, weil ich habe ein bisschen Zeitdruck, weil sonst muss ich vielleicht woanders unterschreiben. Und dann sagte er nur so, ja, nee, wieso soll ich dich denn casten? Ich habe ja Sam einen Sachse gesehen und die Rolle jetzt, die ist ja, sag ich mal, schauspielerisch jetzt nichts, was dich überfordern sollte. Ich frage jetzt einfach Amazon, die Konstantin und das ZDF, das sind alles so die Partner, die noch mit dabei sind. Mhm. Und wenn die dich jetzt greenlighten, dann hast du von mir aus sofort die Rolle. Ich wollte nur gucken, ob wir klarkommen. Und dann hat das so 1,5-2 Tage gedauert und dann habe ich Gott sei Dank die Rolle bekommen. So, und ich habe mich natürlich sehr gefreut, so, weil international zu arbeiten, ist sicherlich so noch Teil meiner Bucketlist, Sachen, die ich noch erleben will, erledigen will und wo es noch einiges so an Territorium zu erobern gibt.
Wie kann man das denn so einordnen auf einer Skala jetzt der Medicus 2? Wenn man jetzt sagt, ist das schon die Champions League? Ist man jetzt schon sehr weit oben angekommen?
Also es ist sicherlich weil es ein aus Deutschland heraus produzierter Film ist, der aber international produziert ist auch, ist es sicherlich für die deutsche Realität so ein bisschen so das Maximum an großem Kommerzfilm, was du aus Deutschland heraus machen kannst. Und gleichzeitig gibt es danach noch immer, sage ich mal, die Hollywood-Produktion, wo du dann im Budget nochmal eine Null mehr hast. Ne? Also was weiß ich, was macht Christopher Nolan da gerade mit der Odyssey, 250 Millionen Budget, davon hatten wir vielleicht ungefähr 10% und wahrscheinlich noch ein bisschen weniger. Und trotzdem ist es aber vom Storytelling her ein großer, großer Film, der mit viel Liebe gemacht ist, der viel fürs Auge bietet und einfach auch sehr, sehr gut gemacht ist. So. Und auch da sind genug Hollywood-Nasen, die da mit uns durchs Bild laufen. So fantastische Kollegen aus Game of Thrones, Aidan Gillen, Liam Cunningham, aber auch West End-Legenden wie Sarah Castleman, wirklich großartige Schauspielerin, die eine ganz berührende Rolle bei uns spielt. Und mit denen dann zu spielen, von denen zu lernen, ist ein Geschenk. So. Und vielleicht arbeite ich nochmal mit dem in einem Projekt, was aus einem anderen Land heraus gedreht wird, aber die Arbeit bleibt die gleiche. So. Und das war befreiend zu sehen, dass gerade diese etablierten Leute, die vielleicht eine der größten Serien aller Zeiten gemacht haben, am Ende des Tages genauso Spückes machen wie alle anderen, bis die Kamera läuft und dann aber on point da sind. So.
Kannst du kurz was, also kurz ist bei so einem Werk schwierig, ne? Aber kurz was zum Inhalt sagen und auch zu deiner Rolle?
Ja, also der erste Film, der kam ja 2013 raus, da geht's ja da um Rob Cole, gespielt von unserem Tom Payne, der, nachdem er seine Mutter als junger Kerl verliert, sagt, ich muss Arzt werden, damit das nicht nochmal passiert. Und dann geht er über Umwege nach Persien, nach Isfahan und lernt von Ibn Sina und wird da eben ein Medikus. Und der Film endet aber damit, dass Fundamentalisten Isfahan übernehmen, dort einfallen. Und unser neuer Film, der setzt genau da an. Und nachdem die Fundamentalisten einfallen, müssen natürlich die Gelehrten weg, weil wir gelten als Ketzer mehr oder weniger. Und wir flüchten zurück nach Europa. In diesem Falle nach London, weil Rob möchte natürlich sein Werk vollenden, seinen Weg beenden, nämlich das Wissen, was er drüben gelernt hat, in London verbreiten und den Menschen helfen in seiner Heimat. Und ich spiele dabei Abu. Abu ist ein Maurer. Er lebt eigentlich in Cordoba. Zu dem Zeitpunkt ist Cordoba besetzt von den Mauren. Cordoba ist in Spanien. Und ich sage halt die ganze Zeit so, hey, mein Bruder, so, wir sind beste Freunde. Ich sein Kind aus tragischen Gründen sehr lange im Film an meinem Herzen und sage ihm, mein Bruder, dieses ganze Ding hier mit London, hier ist kalt, hier ist Regen. Das müssen wir loslassen. Wir gehen zu mir nach Spanien, da habe ich was zu sagen. Wir gehen nach Cordoba. Aber er sagt, nein, wir müssen hier das Wissen verbreiten. In Cordoba wissen die Leute eben schon Bescheid, weil da ist das Wissen aus Persien natürlich mit den Mauren auch schon angekommen. Und dementsprechend bleiben wir eben in London und sind da dann eben den Widerständen von Macht und Gier und gefühlt so einer Parabel auf die heutige Pharmaindustrie ausgesetzt, wo es nämlich dann nicht unbedingt darum geht, so schnell, so viel wie möglich zu helfen, sondern eben auch dieses medizinische Interesse sich manchmal leider zu viel mit einem ökonomischen Interesse mischt. Und da ticken wir eben anders. Wir wollen wirklich revolutionieren und den Leuten helfen. Und das tun wir auch sehr erfolgreich. Und damit macht man sich eben nicht nur Freunde. Und so landen wir dann in einer, ja, man kann es nicht anders sagen, nationalen, shakespearischen Intrige.
Aber habe ich es richtig verstanden, in dem, was vorab zu lesen war, dass es um vornehmlich die Psyche geht, um mentale Gesundheit?
Ganz
dass
genau.
Dass das der Schwerpunkt ist, in die es geht.
Genau.
Habe ich richtig verstanden?
Es ist, ich würde es so erstmal unterschreiben können, weil das die nächste Stufe, sage ich mal, von Robs Lehren ist. Also
ja, genau.
Wir sind, sage ich mal, auf dem physischen, körperlichen Bereich topfit und kommen dann mit dem Wissen aus Persien zurück. Dann passiert allerdings eine Tragödie zu Beginn des Films, die besonders an Robs Rolle große seelische Narben hinterlässt. Und diese großen seelischen Narben, die muss er aufarbeiten. Und da kommt er an das Wissen durch seine eigene, ich nenne es mal, frühtherapeutische Erfahrung, spirituelle Erfahrung, die er durch die von Sarah Castleman gespielte Morrigan, die ihm Heilung bringt, eben lernt. Oh, es gibt eben dann doch noch mehr als physische, naturwissenschaftliche Reaktion, sondern es gibt auch die Seele und Traumata, um wie man die lösen kann.
Mhm. Darum dreht sich hier bei uns im Podcast tatsächlich immer, also wenn das Thema aufkommt, nutzen wir das immer gerne, um da so reinzugrätschen.
Ja,
weil, weil wir als Men's Health natürlich genau eben so lange Jahre ja jetzt nicht einen Bogen drum gemacht haben, aber schon ja auch nach außen immer so die Marke waren, die für eben die Füße steht,
ja,
für das Sixpack und den Bizeps und den starken Mann, der bloß keine Schwäche zeigt, total überspitzt formuliert.
Ja, ja.
War nie so, aber wurden oft so wahrgenommen. Martin und ich versuchen hier wirklich jedes Mal die Wichtigkeit und die Bedeutung dieses Themas der psychischen Gesundheit immer wieder zu betonen, auch wenn wir es jetzt immer wieder tun. Wie stehst du denn dazu? Du hast gerade gesagt, du findest es wichtig,
absolut,
generell die Psyche zu sehen, dass man psychisch krank sein kann und darf. Wie stehst du dazu?
Es ist schwer für mich, darüber zu reden und emotional zu werden, aber das ist auch für mich okay. Lass mich so sagen, Male Mental Health. Men's Mental Health, machen wir jetzt mal hier ein kleines Kapitel auf. Das ist ein großes Thema in meinem Leben. Ich habe schon Freunde auch an Suizid verloren. An der Stelle immer Rest in Peace an meinen Bruder Tommy aus Bremen, TJ. Ein begnadeter Rapper, von dem ich eigentlich immer vorhatte, als wir so 16, 17 waren. Ja, Mann, und dann wirst du der neue Bushido und ich werde der neue Schauspielstar und dann zerreißen wir das Game. Und leider ist er nicht mit mir hier angekommen. Aber ich weiß, er gibt mir Schutz und Kraft von oben. Das ist so wichtig. Diese mentalen Gesundheitsthemen, die sind so wichtig. Gerade heute mit diesem oft pseudoprogressiven Scheiß, das ist immer noch so stigmabehaftet. So, es gibt eine halbe Erlaubnis, sowieso für Männer, eh nur fürs Gefühl. Weil wenn du dann ein bisschen zu viel gelabert hast, dann musst du aufpassen, dass sich die Leute dann nicht doch von dir abwenden. Oder wenn du dachtest, du hast so einen Besprechungsraum deiner Gefühle mit deinen Freunden und du hast 2-3 Mal kurzfristig abgesagt, dann kannst du vielleicht doch damit rechnen, dass sich beim 4. Mal keiner mehr fragt, weil du bist auf einmal der, auf den man nicht bauen kann oder so. Und in dieser dann doch oft sehr performance-driven kapitalistischen Welt, in der wir leben, ist das eben schwer, Schwäche zuzulassen. Also ich glaube, ein wichtiges Kunstwerk, was man an der Stelle immer zitieren muss, ist Sopranos, mit James Gandolfini in der Hauptrolle, wie die da ungefähr um die 2000er rum mit diesem Thema umgegangen sind, ist ganz revolutionär, aber es ist und bleibt ein wahnsinnig wichtiges Thema. Gerade jetzt zu Weihnachten, ich sage mal so, Weihnachten ist ein Brennglas. Wenn es einem gut geht, geht es einem super gut. Wenn es einem scheiße geht, dann geht es einem super scheiße. Die Einsamkeit drückt noch mehr. Die Probleme, die Rechnung, die Mahnung, was auch immer einem passieren kann. Ich habe das alles auch schon gesehen und auch schon durch. Die verbinden sich mit noch mehr Selbsthass. Und das ist nicht fein. Deswegen, wenn ihr da draußen reinhört, check on your strong friend. Ob jetzt Frauen oder Männer, meldet euch bei denen. Fragt mal, wie es denen geht und wie es denen wirklich geht. Über das aus der Pistole geschossene schnelle, ja gut, und dir hinaus. Man kann nicht genug dafür tun. Und gerade jetzt in so einem, sag ich mal, männlichen Unterhaltungsraum, so, ich sitze hier auch mit Pipi in den Augen gerade, lasst es zu, hört euch zu, supportet euch durch die Scheiße hindurch, so, und sucht euch eine starke Wahlfamilie. So, gerade als Männer, die euch auch dann lieben, wenn es mal gerade nicht läuft. Und ja, man kann nichts anderes sagen, außer geteiltes Leid, halbes Leid, geteilte Freude, doppelte Freude. Und ich wünsche jedem da draußen eben die Menschen an seiner Seite, die ihm helfen können, den Mut auch zur Therapie. Das muss alles entstigmatisiert werden. Das hat nichts mit Schwäche zu tun. Das hat eben dann auch was mit Evolution zu tun. Und da gibt es viel zu tun. Da gibt es viel zu tun. Deswegen danke, dass ihr das immer wieder highlightet. So.
Ja, und ich danke dir von Herzen wirklich für die offenen Worte. Ich habe jetzt gerade gedacht, ob ich sowas sage wie, hey, tut mir leid, dass ich dich jetzt da gedanklich hingeführt habe, aber eigentlich tut es mir gar nicht leid, genau,
so,
weil ich total
cool.
Wichtig.
Also ich bin wirklich gar nicht. Es ist sozusagen, das ist part of me.
Ich würde da gerne auch noch eine Sache zu sagen. Und zwar hat einer meiner besten Freunde, der hat mal gesagt, dass der sich auch sehr viel mit dem Thema beschäftigt, der auch schon 6 Wochen mal eine Therapie in der Klinik gemacht hat, der sehr viel mit sich struggelt, der sehr viel mit seinem Leben struggelt. Und der hat irgendwann das Ganze jetzt so dahin gedreht, dass er die Erfahrung, die er gemacht hat aus einer Therapie, aus vielen Therapien, dazu nutzt, auch anderen Männern zu helfen. Der versucht sich jetzt gerade als Männercoach,
guter Mann,
bewusst Männer anzusprechen, genau. Und der sagt mir, und das ist so ein Mini-Trick, Trick ist das falsche Wort, aber dieses, was du gerade sagst, dieses wie geht's, und dann sagen andere gut, und dann geht man weiter. Das umgeht ganz geschickt immer damit, indem man nicht fragt, wie geht's dir, sondern wie fühlst du dich? Der sagt zur Begrüßung, wie fühlst du dich? Und du kannst aus einem, wie fühlst du dich, dich nicht so schnell rausfinden. Das ist sofort, und das müsste man auch mal da draußen so, wenn du wirklich interessiert bist daran, wie es deinem Gegenüber geht, frag ihn mal, wie fühlst du dich gerade? Ist eine ganz andere Tiefe sofort drin. Klappt auch nicht immer, wird oft abgeblockt, aber das ist ja generell, dass du kriegst einen schnelleren Blick. Und Martin und ich haben im Vorfeld eine Sache noch besprochen, die ich hier noch loswerden will, ist so, für mich ist das Heimtückische an dem ganzen Thema, dass man das nicht auf den ersten Blick sieht, wenn es jemandem schlecht geht. Ich weiß, hat man schon oft gesagt, gebrochenes Bein sieht man, kaputten Arm sieht man. So, ich habe auch zu Martin vorhin gesagt, ich hatte vor 8 Wochen hatte ich einen ziemlich schweren Fahrradunfall. Ja. Hab mich sehr schwer am Kopf verletzt. Und mein Hirn kommt jetzt wieder, so, ist aber noch lange nicht wieder da, wo es ist. Ich hatte ein Schweineglück.
Ja, gute
wenn mich jetzt Leute, wer, danke, wenn mich jetzt Leute sehen, sagen die, ey, wie geht's dir? Und ich so, eigentlich nicht so gut. Hä? Also sieht man dir gar nicht an, du siehst doch top aus, ist doch alles gut. Und ich glaube, genau das ist, und deswegen werde ich auch nicht müde, das zu sagen, also ganz oft sieht man dem oder derjenigen nicht an, wie es innen aussieht. Und das ist genau das, was du sagst, gerade in der jetzigen Zeit, zur Weihnachtszeit, zur dunklen Zeit, und jetzt stockt mir gleich die Stimme, da darf man gerne nochmal ein zweites Mal nachfragen und gerne nochmal zeigen, dass man da ist. Und das finde ich total wichtig.
Ja.
So, das war mein Wort zum...
Nein, sag, aber du hast recht. Gerade heutzutage, so Social Media hilft da auch nicht. Weißt du, da performt man so ein Avatar von How great is my life? Watch me in my great life. Und da kann man sich so verrennen und da kann man auch so viel falsch machen im Sinne von dieser Avatar, den man da, sag ich mal, über die diversen Plattformen jagt, wenn der immer weiter von dem divergiert, wie es mir tatsächlich geht, da wird es auch super gefährlich.
Aber du hast es eben wunderschön gesagt, das ist auch so ein bisschen, was bei mir so im Hinterkopf rumgeht. Im Idealfall hast du eine gute Familie, die dich auffängt, die genau das macht, aber jeder hat die Möglichkeit, sich seine Wahlfamilie zu suchen und kann sich entwickeln, wie groß oder klein die ist. Also bei mir ist sie super klein, dafür aber super eng, und das
genau bei mir ist es auch so.
Weil die zum Teil fragen die gar nicht, weil die das schon sehen. So, dann kannst du dann versuchen, 2-3 Mal zu bescheißen und kann sagen, nee, alles gut, ist so alles Chico. Und dann kriegst du die zweite Frage und dann wirst du schon wackeliger, und bei der dritten Frage haben sie dich sowieso. Das ist, glaube ich, das, was mit das Geilste im Leben ist, das zu haben. Also wenn du das hast, dann kann dir, außer gesundheitlich natürlich, dass irgendwas Schlimmes passiert, sehr wenig passieren. Weil auch das, was du vorhin angesprochen hast, ob du Schulden hast, ob du Probleme hast, wenn du dieses enge Netz hast, dann hast du so ein gutes Surrounding, dich da aus dieser Scheiße wühlen zu können. Und die sind immer für dich da. Und das ist das, was du gerade angesprochen hast, genau dieser Punkt. Wenn du jetzt 2, 3, 4 Mal absagst, bist du bei manchen schon raus. Und dann denkst du dir so, will ich dem vielleicht nicht doch noch gefallen? Ist der nicht vielleicht doch noch für irgendwas wichtig? Denke ich mittlerweile auch. Ist auch ein Learning. Scheiß drauf, die brauche ich nicht.
Nein.
Das hilft mir gar nicht weiter. Und auch dieses Social Media Darstellung im Außen. Und diese Menschen, die nur im Außen sind, da denke ich mir, Gott sei Dank, mit 38 Jahren bin ich jetzt an dem Punkt angekommen, wo das alles keine Rolle mehr spielt, sondern nur dieses Innen zählt und was aus mir kommt und ich dann auch als Energie rausgeben kann. Und dieses von außen einfach sagen kann, bis hier nun nicht weiter. Aber so für sich einstehen zu können und das herausgefunden haben, das ist wirklich sensationell.
Ja, das ist perfekt gesagt. Also was ihr beide jetzt gerade auch gesagt habt, da kann ich ganz wenig hinzufügen, aber wir sind auf jeden Fall einer Meinung, so, das ist wichtig. Und ja, an alle, die hier zuhören, findet diese Leute, die euch da empfangen, aller Jesus Christus, aller das, was der Glauben eigentlich sein sollte, come as you are, so. Und redet miteinander, egal ob gerade Scheiße an euch klebt oder Blut, aber redet miteinander. So.
Ich bin hier bei uns im Podcast der Mann für die klaren Cuts. Mm. Deswegen kommen wir jetzt mal so ein bisschen.
Yes. Oh, chill. Ja.
Jetzt reden wir über Autos.
Ja, genau. So, zeig mal deine Uhr, zeig mal dein Auto, zeig mal dein. Nein, genau. Dann überhaupt nicht, gar nicht. Ich will das auch, ne, ihr habt ja gemerkt, wie wichtig mir das Thema ist, aber ich möchte jetzt. Im Grunde genommen hast du doch schon gerade den Winkel zugegeben, dieses Weihnachtstage. Mhm. Und jetzt mal ein ganz einfaches Thema, um zum Thema Weihnachten zu kommen.
Ja.
So ganz viele, gerade du als Schauspieler, Martin und ich haben heute auch darüber unterhalten. Hau mal bitte jetzt ganz schnell deine 3 Serientipps raus, die wir uns über Weihnachten gerade nicht entgehen lassen dürfen.
Okay, das heißt aktuelles, relativ aktuelles. Ich sage ehrlich, ich bin gerade selber in Vorbereitung für ein Projekt, ein großes Serienprojekt, über das ich noch nicht zu viel reden darf, deswegen ich bin gerade nicht ganz up to date. Aber eine Serie, die mich letztes Jahr sehr geflasht hat, ganz klar Paradise. Paradise auf Disney Plus. Vielleicht eine, also in Deutschland auf Disney Plus, Sterling K. Brown, unfassbar, was er da spielt. So ein krass geiles Konzept. Hoffen wir, dass es nicht Realität wird, aber guckt euch das an. Zweitens die Pinguin-Serie mit Colin Farrell auf was ist das in Deutschland? Das ist HBO in Amerika. Was wäre das hier? Ich glaube, es ist, wie heißt das? Wow-App oder so heißt es jetzt. Das kann man sich sehr gut geben. Und das andere natürlich, wenn wir über Male, sag ich mal, Mental Health reden, dann können wir auch, sag ich mal, über den bösen Bruder von den Schlagwörtern sprechen, Toxic Masculinity und so weiter. Adolescence kann ich auch sehr empfehlen. Mhm. So, die 3 sind, glaube ich, so die Serien. Ich meine diesen Jahres, vielleicht ist es auch schon beim letzten Jahr gewesen, aber so die 3, die so für mich den Zeitgeist dieses Jahr am meisten so bereichert haben oder die geile Cook-Erfahrung auch einfach waren für mich.
Martin, sag nicht, was du sagen willst. Ich dachte, jetzt sagt Martin sowas wie
GZS. Neben,
genau.
Ey, warum nicht? Das ist aber das Krasseste gewesen. Mit GZS, deswegen habe ich vorhin wirklich auch geschmunzelt. Alle meine Jungs, wo die so dann irgendwann, weil ich habe das auch sehr lange sehr geheim behalten, so, weil ich nicht wollte, dass irgendjemand denkt, ich bin Schaumschläger und ich hätte ja auch scheitern können, dass ich Schauspiel mache. Und als sie gehört haben, ja, du machst jetzt Theater? Ah, krass. So, ich war so am geilsten Theater Deutschlands, so, Volksbühne Berlin. Ah, geil, aber wann machst du GZS, Bruder? Ich so, Bruder. Deswegen geht der Rest so bei mir so ein Ding. Also ich habe da so 1000 Berührungen mit. Die sind immer noch enttäuscht, dass ich das nicht gemacht habe. Aber vielleicht komme ich da vorbei, einmal Gastauftritt muss sein.
Geil. Malik, wenn du erstmal so ein bisschen zurückblickst auf das, was du bis hierhin erreicht hast. Mhm. Wenn du mal so jetzt, ist ja so eine gerne getätigte Journalistenfrage, aber ich finde sie wirklich gut. Wenn du dem jungen Malik aus Bremen und du hast viel schon in vielen Podcasts oder auch dich schon viel zu deiner Jugend geäußert, zu der Platte, wo du herkommst. Wenn du an den denkst und wir sind hier bei dem Podcast dein erstes Mal, welches erste Mal würdest du dem jungen Malik gerne ersparen?
Das erste Mal Morddezernat, das erste Mal Knarre in der Fresse, das erste Mal mit Mama im Frauenhaus sein. So, ja, also wo viel Licht ist, ist ja auch mal auch viel Schatten. Und ich glaube, ich bin nur der Schauspieler, der ich heute bin, weil ich habe viel gesehen. Und in Deutschland kann man eh nur bedingt viel sehen, weil Gott sei Dank haben wir ein Sozialsystem. Weil auch ein Frauenhaus ist ein großer Segen. Dass man da hingeht, ist doof, aber wir leben so gut hier. Und ich glaube, das müssen wir alle weiter noch wertschätzen lernen. Und damit meine ich nicht, dass wir unsere Jungs jetzt in die Wehrpflicht schicken. Aber ja, da waren schon viele scheiß erste Mal dabei, die würde ich ihm sicher ersparen, dem kleinen Ich. Das erste Mal Papa begraben, das erste Mal seine kleine Schwester begraben. Das ist viel, viel Quatsch dabei. Aber so die Aussage danach wäre immer hold on. So it will be worth it. Da kommt was dahinter. Träum größer. So, das ist immer das Ding. Auch jetzt ist sozusagen immer noch eine Aussage für mich jetzt. So, das ist so komisch, weil natürlich objektiv kann ich sagen, ich habe einige Sachen Gott sei Dank machen dürfen, aber so, ich fühle mich in keiner Art und Weise so fertig. So, Ich habe, und damit meine ich jetzt nicht so nur dieses hedonistische Treadmill-Problem von es muss immer weiter, es muss immer höher gehen oder dieses kapitalistische dahinter, sondern ich meine auf so einer rein kreativen Ebene so, ich habe noch mehr zu tun. So, und dementsprechend weiß ich auch gar nicht, ob ich mir irgendwas ersparen würde. Verstehst du, was ich meine?
Mhm.
So, wenn die ganze Sache so smooth gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht nicht genug Problem, nicht genug zu sagen zu haben, so gehabt oder nicht genug zu Wut gehabt, irgendwas, was ich in die Welt schreien will. Dementsprechend ist so krass, ist eine sehr gute Frage, muss ich ehrlich sagen. Ich fange ja auch hier an, irgendwie zu emotional rumzudenken, aber ich würde das meinem Sohn, das kann ich sagen, all diese Sachen, die ich gesehen habe, soll mein Sohn, so Gott will, nie sehen.
Mhm.
Wenn er erwachsen ist, kann ich ihm den ganzen Scheiß mal erzählen. Aber trotzdem weiß ich, das hat mich geprägt und ich würde mit dem, wie es jetzt ist, wenig verändern wollen. Punkt. So.
Ist aber eine extreme mentale Stärke, immer das noch dahinter sehen zu wollen und zu können. Also viele gehen ja auch eben dann daran kaputt und sehen das als, jetzt stehe ich hier an dem Punkt und alles ist scheiße, ich höre auf und bleibe auch hier und stagniere und du sagst, da muss noch mehr kommen, da kommt noch was dahinter und jetzt vielleicht auch schauspielerisch, da kommt immer noch mehr. Das ist ja eine sehr positive Herangehensweise. Wie kann man sich sowas aneignen?
Ich würde nicht sagen, ich bin religiös, aber ich bin sehr gläubig, so spirituell auch. Also ich bin fest davon überzeugt, das ist nicht für nichts. So. Mhm. Auch wenn ich zum Beispiel so an Menschen denke, so eine ganz wichtige Künstlerin in meinem Leben, Suleyn Yusef, eine kurdische Frau mit Fluchterfahrung, die ist vielleicht die weiseste Künstlerin, mit der ich je arbeiten durfte. Sie und Laura Dabestein. Und das sind beides Frauen, die haben sozusagen gefühlt mindestens das Gleiche gesehen. Und diese Lektionen geben dir im Leben eine gewisse Demut. Weil egal wie gut es ist, du weißt genau, es war schon anders. Und egal wie gut es jetzt gerade ist, so ich kenne es auch anders und deswegen bleiben meine Füße eher am Boden. So, ich nehme den Hype, der hier und da mal da ist und dann auch wieder verschwindet, nicht so ernst. So, ich versuche mich darauf zu konzentrieren, wie es weitergeht und das ist, glaube ich, das Wichtige. So, hab einen Glauben daran, dass die Sachen, die dir passieren, besonders in der Jugend, das, wo man relativ wenig dafür kann teilweise, dass die nicht passieren ohne Grund. Ich mochte die Line auf dem letzten Clips-Album so gerne, bestes Album des Jahres, Malice. Let your mess become your message and there's an L in every lesson. So, es gibt viele Sachen im Leben, die wirst du nur über Schmerz lernen. So, und dementsprechend, wie gesagt, das soll jetzt gar nicht so geschwollen anhören, aber was ist ein Sonnenstrahl auf der Haut wert, wenn es keinen Regen gibt? So, das gehört dazu. So, und deswegen, besonders in der Jugend habe ich viele Dinge abbekommen, so, aber ich war mir immer sicher, so, es wird in ein Equilibrium kommen und irgendwann, wenn ich aufs Konto gucke, so Gott will, gehe ich sogar mit einem Plus raus. Weißt du, was ich meine? Und jetzt so die letzten paar Jahre kommt das Plus rein. Das Plus kommt.
Das Karma Plus
kommt. Das Plus kommt. Ja. Dementsprechend bin ich sehr glücklich. So, aber ja, aber das ist, glaube ich, wichtig, dass man diesen Glauben nicht verliert, dass man versteht, am Ende des Tages auch so stoische Lehre, Marcus Aurelius, jetzt auch wenn man Mens Health-mäßig jetzt mal spricht, ne? Stoisch denken. This too shall pass. Das Gute wie das Schlechte, alles geht vorbei. So. Und dementsprechend versuchen, im besten Sinne back to mental health hier zu bleiben. Mhm. So.
Malik, von Herzen bis hierhin schon mal danke für deine Offenheit. Der liebe Kollege Yilmaz hat uns beide, Martin und mich, darauf vorbereitet, dass wir es hier mit einem wahnsinnig netten, reflektierten, höflichen Typen zu tun bekommen und wir ihn bitte gut zu behandeln haben. Ich hoffe.
Yilmaz, aber ich küsse dein Herz.
Genau, ich hoffe, das haben wir getan und ich kann diese Lobesworte, die Yilmaz gemacht hat, nur bestätigen. Vielen Dank für deine Offenheit. Wir schließen diesen Podcast immer traditionell mit einer bestimmten Frage. Deswegen will ich das heute auch mal machen. Welches ist das erste Mal, auf das du dich freust? in Zukunft?
Mein erstes Mal neben meinem Sohn sitzen, wenn der Auto fährt.
Süß, cool.
Und versuchen, nicht durchzudrehen.
Ich glaube, das gelingt nicht, oder?
Ich weiß auch nicht, er hat noch Zeit. Aber wenn ja. Ich so darüber nachdenke, so, das ist so, am Ende des Tages, so, at this point, so, wenn du dieses Kind hast, so, dann alles andere wird kleiner. Ich wollte erst sowas sagen wie mein erster Oscar, aber das wird nicht, also, so, weißt du, was ich meine? So, ja, das ist so, klar, natürlich, auch das, inshallah, aber so diese Sache mit meinem Sohn, der hat jetzt vorgestern hat er sein Seepferdchen bekommen. Nachdem er es beim ersten Mal nicht bekommen hat. Und das war ganz schlimm für ihn. Und das hat ihn 2 Wochen lang beschäftigt und beim zweiten Mal hat er es sich geholt. So, ich habe noch Atemübungen und so mit ihm gemacht und sein Seepferdchen ist für mich größer als mein Grimme-Preis.
Wie alt ist dein Sohn?
6.
Ja, das ist, also, ich habe 2 Jungs, der eine ist 6, der andere ist 11. Ich finde dieses Ablehnen von Seepferdchen, ne? Das ist jetzt, ganz ehrlich,
Der hat Glück, dass ich nicht da war.
Genau so wollte ich das jetzt auch sagen. Ich verstehe das nicht, was da teilweise, und das habe ich auch schon erlebt, ne? Ich komme aus dem Schwimmsport und was da dann teilweise Bademeister, davon Bademeister, ja, ich nenne sie jetzt einfach mal Bademeister, und im Zweifel ärgert sich der ein oder andere sogar nur, sich dann so rausnehmen, wenn die kleinen Kinder, die kämpfen und die ackern und die schaffen's, ja, und dann ist es vielleicht nicht super sauber und vielleicht so. Und dann solche Kids da durchfallen zu lassen beim Seepferdchen, finde ich schon ultra hart. Deswegen, herzlichen Glückwunsch, verstehe ich total.
Dankeschön.
Kann ich gut verstehen. Vielen Dank dir.
Danke für eure Zeit, danke für eure Plattform und ja, an alle da draußen, Medikus, 25.12., geht in die Kinos. Ich danke euch für eure Zeit hier heute bei Men's Health und ja, wenn ihr die Zeit fürs Kino habt und die nötigen Euros übrig, dann danken wir euch im Voraus. Wir hoffen, es hat sich dann gelohnt. Ich bin mir sicher, aber...
Viel Spaß im Kino, Leute.
Vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Macht's gut.
Ja.
Bis bald. Ciao.